Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Just Fucking Do It Podcasts für das unabhängige Presseportal Frische Sicht. Ich arbeite dort als freier Autor und psychologischer Berater, begleite selbst als Coach und Empowerment-Mentor Menschen auf dem Weg in ihre eigene Freiheit. Und da habe ich auch immer wieder mit spannenden psychologischen Themen zu tun. Und heute begrüße ich den Professor Dr. Franz Ruppert. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Manuel, grüß dich.
Franz, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon ein super spannendes Interview zum Thema manipulative Psychologie und seitdem habe ich von dir noch ein paar spannende Sachen erfahren, wie, unter anderem wie du arbeitest und auch ein paar spannende Artikel gelesen und da wollte ich heute nochmal das Thema Mutterliebe aufgreifen. Magst du vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, nochmal kurz dich vorstellen, wer bist du, was machst du und womit beschäftigst du dich?
Ja, mein Name ist Franz Ruppert. Ich lebe in München, in einem für mich schönen Haus, wo ich auch einen schönen Garten habe und mich sehr daran freue, mit meiner Frau und zwei Katzen zusammen. Ich bin Professor für Psychologie an einer Hochschule hier in München und habe dann eine eigene Praxis als psychologischer Therapeut. Ich bin Psychotraumatherapeut und habe also auch eine eigene Methode entwickelt, die Anliegenmethode auf der Basis einer Theorie, die ich etwas, ja, vielleicht etwas kompliziert klingen, nenne identitätsorientierte Psychotraumatheorie, IOPT.
Sehr, sehr spannend. Und in diesem Themenbereich beschäftigst du dich auch mit dem Thema Mutterliebe und löst dort Traumen oder hilfst Menschen, ihre Traumen aufzulösen. In welchem Zusammenhang siehst du dieses Thema mit dem, was wir gerade auch in der ganzen gesellschaftlichen Kommunikation erleben?
Ja, also es ist eigentlich so, ich habe ja auch als Psychotherapeut irgendwann ganz naiv angefangen und dachte, ja, die Menschen haben irgendwie Symptome und wie kann man ihnen helfen und so. Und habe dann zum einen festgestellt, die meisten der Symptome, die die Menschen haben, also seien das jetzt psychische Symptome wie Ängste, Depressionen, Verwirrtheitszustände oder eben auch körperliche Symptome, sogenannte körperliche Erkrankungen, Beziehungsprobleme, Probleme mit dem Geld, Probleme mit Partnerschaft, Probleme mit dem Beruf und so, habe ich festgestellt, okay, dahinter steckt stecken Ursachen und diese Ursachen sind traumatischer Natur. Das heißt, also es sind dann Lebenserfahrungen, die man macht, die sind so heftig, die sind so zu viel, die sind so, dass ein Mensch dann auch in seinem jeweiligen Entwicklungszustand das einfach mit seiner Psyche nicht verarbeiten kann. Er ist da in Todesgefahr, er hat extremen Ängsten ausgesetzt, er ist extremer Gewalt ausgesetzt. Und da muss er darauf reagieren und er reagiert dann mit der Spaltung seiner Psyche. Also die Reaktion auf Trauma ist die psychische Spaltung. Und daraus entstehen dann diese ganzen Symptomatiken. Also auch die körperlichen Symptomatiken, genauso wie die, was man psychische Symptomatiken hat, dass jemand nicht schlafen kann, dass er unruhig ist, dass im Grunde immer nur im Kopf ist und nichts mehr fühlt, nichts mehr spürt. Also quasi alles, was es für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen auskennen mit den Diagnostikschemata, DSM, ICD, da gibt es ja hunderte von Krankheitskategorien und im Grunde sind all das, was da aufgezeigt wird als Symptomatiken, sind im Grunde Trauma-Überlebensstrategien, kann man sagen. Also es gibt von daher, sieht man, wir Menschen sind auch sehr kreativ im Finden von Trauma-Überlebensstrategien. Aber im Endeffekt kann man sagen, die tatsächlichen Ursachen, also was wirklich so die Mutter aller Traumen ist, ist das Verhältnis der Mutter. Und das ist eben so, dass dieses Verhältnis der eigenen Mutter ist ja so, du wirst erstmal gezeugt und bist im Mutterbauch, ne? Und irgendwann nach einer gewissen Zeit musst du dich ja einnisten bei deiner Mama, in der Gebärmutter. Und dann ist immer die Frage, will ich deine Mama haben oder nicht? Ist die offen und bereit für dich? Ja, will die ein Kind haben oder eben nicht? Und wenn das so ist, die will dich haben und du bist willkommen und deine Mutter ist auch in der Lage, also nicht nur willens, sondern auch wirklich körperlich in der Lage, jetzt für dich auch Mutter zu sein, dann ist es wunderbar. Das ist wieder Sex im Lotto. Und dann hast du eine wunderbare Anfangs- und Startzeit in deinem Leben. Falls das aber nicht der Fall ist, dann wird es die Hölle. Also dann ist wirklich dein Leben mit Beginn, ja, mit dem Kontakt mit der Mutter, ist wirklich extrem schwierig. und extrem überfordernd und erfordert dann auch extreme Anpassungsleistungen, wenn die Mutterliebe fehlt. Und so kann man fast sagen, all diese ganzen Überlebensstrategien, von denen ich vorher geredet habe, all das, was sich dann an Symptomatik so entwickelt im Laufe des Lebens, hat eine Hauptursache, nämlich, dass deine Mama dich nicht liebt. Vielleicht die Idee hat, sie liebt dich, aber sie kann es nicht. Ja? Sie kann es körperlich nicht, sie kann es emotional nicht und oft manche auch geistig nicht, wir wollen das auch gar nicht. So hat also von daher dieses Thema Mutterliebe eine enorme Bedeutung. Das hätte ich mir nie denken lassen, als ich angefangen habe, Psychotherapeut zu werden. Gibt es eine Vielfalt von Themen und so. Aber dass sich das so zusammenzieht, ja, auf einen Urgrund, ja, war für mich natürlich erstaunlich. Aber auf der anderen Seite ist es ja plausibel, oder? Weil wenn wir unsere erste Beziehung, unsere erste Wohnung, unsere erste, auch letztendlich unsere Quelle von Leben, Nahrungsquelle, eine Quelle von Beziehung, wenn das unsere Mutter ist, ja gut, dann hat die natürlich quasi die Pole Position, dann ist es natürlich so, dass es gar nicht anders sein kann, dass du deine erste Hürde in deiner Lebensentwicklung ist deine Mama. Und wenn du eben dann wirklich eine Hürde vorfindest, wo dann Ablehnung da ist, dann ist es auch so, ist das so eine hohe Klippe, da zerplatzen erstmal die allermeisten Lebensträume dann daran. Ja. Und deswegen ist die Mutterbeziehung so was ganz Zentrales. Und ja, und das sieht man in den Therapien. Jeden Tag sehe ich das, dass also viele Menschen all die Probleme, die sie haben, letztendlich sich wieder zurückführen lassen auf dieses Thema Mutterliebe, liebt mich meine Mutter oder nicht. Und man eben da auch in der Therapie ansetzen muss, damit man eben an dieser Hürde, in der man ursprünglich mal gescheitert ist als Kind, als auch ungeborenes Kind, dass man diese Hürde dann nimmt. Und da habe ich eine spezielle Verfahren entwickelt, habe auch eine spezielle Erkenntnis, wie man das macht, wie man das methodisch umsetzt. Das gelingt mir mittlerweile sehr gut. Das lerne ich natürlich durch die tägliche Praxis immer noch zu verfeinern, wie man da arbeitet. Jede Arbeit ist natürlich eine Herausforderung. Also da zu denken, das kann man mal so aus dem Ärmel schütteln, das ist auch nicht so, sondern man muss wirklich sehr konzentriert dabei sein und dann eben sehen, wo der Mensch gerade steht, wo es hakt, wo man ihn zurückführen kann, wo man ihm hilft, eben über diese Klippe zu helfen. Meine Mama hat mich abgelehnt, die liebt mich nicht, die kann mich nicht lieben. Die ist selber so verstrickt in ihre eigenen Thematiken, dass sie überhaupt keine Kapazitäten hat für mich als Kind. Also, dass man da jetzt den Menschen dann helfen kann, endlich aus dieser Mutterliebe-Mangel herauszufinden und ja, und damit letztendlich auch zurück zu seinen Urbedürfnissen zu kommen, damit zu sich zu kommen, sich dann wieder endlich mal in den Mittelpunkt seines eigenen Lebens zu stellen und nicht immer nur im Außen zu sein, auf die Mama zu schauen oder auf Ersatzmütter zu gucken oder in irgendwelchen Partnerschaften oder eigenen Kindern dann die Mama-Mutter-Beziehung zu reinszenieren und so. Also da kann man sagen, ich sage auch, kein Mensch ist erwachsen, der sich nicht von seiner Mutter gelöst hat. Kann man auch sagen. Zum Erwachsensein gehört dazu und nur dann gelingt das Erwachsensein, wenn du nicht mehr Kind deiner Mutter bist. Also wenn das wirklich so klar ist, das ist meine Mutter mit ihrer Geschichte, das bin ich. Also wenn sich diese beiden, also wenn das Ich nicht mehr heißt Ich plus Mutter oder Ich gleich Mutter, sondern Ich, Mutter, Mutter. Also wenn das gelingt, dann ist ein Mensch erwachsen. Und da komme ich jetzt mal zu deiner Frage, was du gestellt hast, wie das auch gesellschaftlich sich dann auswirkt. Wenn so viele Menschen an dieser Hürde Mutterliebe scheitern, und das sind wirklich nicht wenige, wenn man sich auch daran denkt, die Hälfte aller Kinder entsteht, ohne dass Mütter das überhaupt, Frauen das wollen. Das sind dann, passiert halt im Sex, ja. Und dann wird noch Abtreibungsversuche gemacht und dann überleben natürlich auch welche Abtreibungsversuche. Und die Ablehnung ist aber da oder die Mütter sind so traumatisiert, dass ihre Kinder nicht wirklich lieben können. Da ist ein extrem hoher Prozentsatz der Weltbevölkerung lebt in Mutterliebemangel. Das ist meine Diagnose. Ja. Und entsprechend sieht es in der Gesellschaft aus. Also die Gesellschaft ist eine Mangelgesellschaft, ist eine Gesellschaft, die von im Muttermangel lebenden Kindern dann gemacht werden. Also du bist ja dann nicht plötzlich erwachsen, und Holger gesagt, solange du nicht von deiner Mutter gelöst bist, bist du nicht wirklich ein Erwachsener. Du kannst auch nicht wie ein Erwachsener handeln. Du kannst auch nicht Verantwortung für dein Leben übernehmen. Du kannst auch nicht Verantwortung für deine Kinder übernehmen. Du bist ja selber ein Kind noch, ja? Und saugst eventuell dann aus deinen Kindern was heraus, was du denkst, was du von deiner Mama nicht bekommen hast. Also so haben wir dann letztlich eine traumatisierte Gesellschaft, traumatisierende Gesellschaften, also die traumatisierten Menschen traumatisieren fortlaufend andere weiter, die Vorgänger, die jetzige Generation traumatisiert, wie wir jetzt wieder sehen, komplett die eigenen Kinder. Und wir haben dann, kann man auch sagen, eine infantile Gesellschaft. Also keine reifen Menschen, die wirklich in ihrer Verantwortung leben, sondern wir haben ganz viele bedürftige Kinder, die nach außen zwar so tun, als wären sie erwachsen, als wären sie, wüssten sie alles, als wären sie überall so. Ja. Aber innerlich sind sie sowas von bedürftig und kämpfen aber auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich das, auch was ganz entscheidend ist. Wenn du diese Mutterliebe nicht bekommst, aber, und das ist sowas Instinktives, du brauchst es, du musst es haben, ja, dann musst du die ganze Zeit dich selber kontrollieren. Du musst deine diesen Liebesinstinkt musst du permanent unterdrücken. Und das ist so ungefähr wie wenn du, kennst du es ja, wenn du einen Luft am Ball hast, im Wasser, und du versuchst ihn drunter zu drücken. Ja? Du musst permanent drunter drücken, musst permanent Energie aufwenden, um diesen Ball unten zu halten, ja? Damit er nicht hochploppt. Ja? Also das heißt, die Menschen verbrauchen auch unheimlich viel Energie in die Unterdrückung der eigenen Bedürfnisse, der eigenen Liebesbedürfnisse. Ja? Und von daher kann man das auch dann sehen, wie sie leben. Also du lebst dann auch nicht aus dem heraus, ja, ich sage, ich will leben, ich will lieben, ich will geliebt werden, sondern ja, so das mit dem Leben, ja, das ist schwierig, mit der Liebe sowieso, das ist alles ganz, ganz schwierig und kompliziert, und ob man dann den richtigen Partner findet, und dann inszeniert man Beziehungen, konstruiert man sich so hin, wo man permanent mit dem anderen irgendwo in Clinch liegt und in Liebe kämpft und dann wieder enttäuscht ist und so. Und so ist es dann auch, dass keiner so wirklich so frei sagt, was brauche ich, was brauche ich nicht, sondern dann ist auch dann, das, was man dann entwickelt, ist dann auch so eine gewisse Gier. Ich will das haben. Also weil ich Liebe nicht bekomme, also dieses Gefühl nicht bekomme, dieses satte Gefühl, wow, toll, das fühlt sich mal gut, bin ich zufrieden. Ja, muss man immer irgendwas kaufen, neue Schuhe, neue Kleider, das Essen ist natürlich auch immer sowas, wo man dann diesen ganzen Liebesmangel dann kompensieren kann mit viel Essen, mit tollem Essen, mit Trinken, mit Autos, mit Häusern und alles das. Nicht? Also die Leute werden dann so, ja, so Besitz, wollen da was besitzen, was man aber letztendlich dann nie kriegt. Du kannst ja Mutterliebe nicht kaufen, du kannst auch Mutterliebe nicht besitzen. Ne? Und du kannst auch beim anderen Menschen nicht seine Liebe kaufen. Da gibt sie dir halt oder gibt sie dir nicht. Oder kannst sie dir geben, kannst sie dir nicht geben. Also so entstehen dann Gesellschaften, die sind sowas von schräg, sind sowas in diesen einerseits dem Mangel, ja, und dann eben der Selbstunterdrückung, in dem sich selbst letztendlich nicht wirklich lieben, sich selbst nicht lieben können. Weil das ist auch eine Folge davon. Wenn du in diesem Mutterliebe-Mangel bist und du musst dich unterdrücken, dann magst du dich selber auch nicht. Ja, dann sagst du ja, du bist zu gierig, du willst zu viel, du schaffst es nicht, du bist ein Versager, du schämst dich. Ja, die Kinder schämen sich, wenn sie abgelehnt werden. Ja? Die sagen ja nicht, meine Mama kann mich ja nicht lieben, das geht bei ihr nicht und so, sondern bei mir ist was falsch. Also laufen ganz viele Menschen rum, die sind sowas von kreuzunglücklich mit sich selber, vermeiden aber dann die Auseinandersetzung mit sich selber, wissen auch gar nicht, wie das geht, wie man das macht, mit sich selber ins Reine zu kommen, und sind dann im Außen und traktieren andere Menschen, ja, und wollen dann von anderen Menschen. Und je nachdem, was du, in welcher Position du bist, angenommen, du bist eine Mutter, kannst dein Kind aussaugen. Angenommen, du bist ein Vater, kannst dein Kind unterdrücken. Angenommen, du bist ein Lehrer, der kannst deine Schüler drangsalieren. Angenommen, du bist ein Arbeitgeber, dann kannst du deine Mitarbeiter ausbeuten. Angenommen, du bist ein Politiker, na, dann kannst du dich darin gefallen, dass du dein Volk unterdrückst und in den Kantare nimmst und kontrollierst und was weiß Gott mit ihm anstellst. Ja? Also das heißt, aus meiner Sicht spiegelt sich in der Gesellschaft im Außen, zwischen verschiedenen Menschengruppen auch, das ab, was wir im Inneren haben. Also wir haben im Inneren die Bedürftigen und wir haben im Inneren die Polizei, die diese Bedürftigen versucht zu verhaften und einzusperren. Ja, also quasi so Quarantäne. Du bleibst jetzt da drin, du machst jetzt überhaupt nichts. Ja. Du bleibst jetzt ruhig hier sitzen. Da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Ja. So, da hat man in sich diese Instanz. Und das Gleiche spiegelt sich im Außen. Ja. Wenn dann im Außen einer sagt, nein, will ich nicht. Boah, nee, das geht nicht und so. Das gibt ja Chaos und Anarchie und deswegen muss man Ordnung schaffen. Dann braucht man mit viel Macht und Gewalt. Und deswegen, für mich ist das, was ich auch gerade widerspiegelt in dieser ganzen Lockdown- und Corona-Geschichte, ist eigentlich diese Verwirrtheit der Menschen. Ja. Das muss man vorstellen, gegen einen Virus, etwas, was normal vorkommt, was ewig mutiert, was seit Jahrtausenden die Menschen halt zurechtkommt, da meinen sie jetzt, müssen sie da irgendwie einen Zirkus machen und müssen irgendwas unter Kontrolle kriegen, ja, was nie stattfinden wird, was immer auch, und das ist ja auch immer das Bedenkliche, zur Selbstzerstörung führt. Also das auf der individuellen Ebene, ja. Also wenn du gegen dich selbst ankämpfst, wenn du gegen deine Urinstinkte ankämpfst, deine Urbedürfnisse, dann machst du dich selbst kaputt. Zerstörst dich selber. Und das Gleiche passiert in den Gesellschaften. Ja. Wenn man sich jetzt anschaut, auch die ganze Geschichte der Menschheit, ja, muss anscheinend, wenn man sich das mal dann überlegt, es muss eine permanente Geschichte gewesen sein, dass die Mütter ihre Kinder nicht haben können, haben wollen, nicht leben können. Gibt es ja auch das tolle Buch von Lloyd de Mos, 4000 Jahre Kindheitsgeschichte untersucht, ja, wo er sagt, hört ihr die Kinder denn nicht weinen? Die Kinder weinen. Ja, die Kinder sind total unglücklich. Denen fehlt die Mutterliebe, die werden abgeschoben, die werden missachtet, die werden irgendwelchen Ammen gegeben. Teilweise hat man sie auch noch weggeschmissen, ja, und ins Meer geschmissen, wenn man gedacht hat, das braucht man nicht. Also nur so eine Verrohtheit auch. Ich muss wirklich sagen, wenn man sich mal auch Tiere anschaut, mit welcher Hingabe Tiere teilweise ihren Brut so hochziehen. Ja? Und zwar nicht personalisiert, aber doch mit so einer Hingabe. Wenn man das sich da manchen Menschen anschaut, dann, oh Gott, also wie roh und unempfindsam und unempathisch sind doch da manche Menschen. Und ja, und das wäre natürlich wünschenswert, dass sich die Menschheit insgesamt weiterentwickelt. Ja? Also weil wir haben das Potenzial, wir haben ein enormes Potenzial, wir haben auch ein enormes emotionales Potenzial, das wir nicht nutzen. Wir nutzen unser intellektuelles Potenzial, aber weil wir so psychisch so gestört sind, emotional so gestört sind, führt es dazu, dass wir unser intellektuelles Potenzial für Zerstörung einsetzen. Na, stell dir vor, wir würden eine gesunde emotionale Basis in uns haben, also mit unseren Bedürfnissen im Einklang sein, mit unserem Körper, dann würden wir auch unseren Verstand in einer ganz anderen Weise nutzen. Wir würden Dinge wie die Technik, das Internet, all das, die Erkenntnisse, die Naturwissenschaft, würden wir in einer Art und Weise nutzen, die uns gut tut. Und wenn du dir mal anschaust, für was Technik genutzt wird, für Waffen herstellen, aktuell jetzt irgendwelche raffinierten Dingsbums da zusammen zu mixen, ja, wo kein Mensch weiß, was das dann wieder alles anrichtet und so. Das Internet für Überwachung und Kontrolle, die Handys, na, mit jedem Handy kann man Leute überwachen. Also es wird ja, die ganze Technologie, alles, was es so gibt, wird ja dafür eingesetzt, nicht zum Nutzen der Menschen, sondern zum Schaden der Menschen. Ja, also der Menschen wird mit dem immer wieder dann, ne, von den Leuten, die dann die Macht haben, die das Geld haben, wird das durch die technischen Möglichkeiten wird es immer umfassender. Deswegen haben wir jetzt auch eine Pandemie, ja, weil es technisch geht. Wenn es technisch nicht ginge, wenn man nicht so kommunizieren könnte und weltweit, könnte man das ja gar nicht so global umsetzen. Aber jetzt haben wir die Technologien dafür. Es gibt die Möglichkeiten, so globale Netzwerke zu basteln und dann die gesamte Menschheit unter diesen Pandemiebedingungen zu setzen. Also das heißt, die Technik wird letztendlich nicht zum Nutzen von uns Menschen, von der Mehrheit der Menschen, sondern letztendlich so aus dem vermeintlichen Nutzen für handvoll Mächtige und Superreiche, die halt jetzt denken, sie könnten über diesen Weg noch reicher werden, noch mehr raffen, an sich raffen und aussaugen, die anderen aussaugen, noch mehr ihre Gier, ja, nach Anerkennung, ihre Gier nach Bedeutsamkeit irgendwie befriedigen. Aber das kennen wir ja von Suchten. Wenn jemand süchtig ist und gierig ist, das hört nie auf, das ist ein Fass ohne Boden. Da gibst du ihm mit deinen Fingern, nimmt er die ganze Hand und hat er die ganze Hand und reißt er dir den Arm aus. Also das kennt man, also wir mit Süchtigen auch mal gearbeitet hat, wir das auch merken, dass wenn die in ihren Suchtanteilen sind, da gibt es keinen Stopp. Ja. Und es gibt aber auch keine wirkliche Zufriedenheit. Nur temporär vielleicht mal so ein bisschen Ruhe, aber diese innere Ruhe hört ja nicht auf, weil ja ihre Quelle, es ist ja ganz viel tiefer und ihre Quelle ist letztendlich, also das ist eine These von mir, für alle Suchtprozesse ist, die Quelle ist, ich suche nach meiner Mama, ich suche nach der Liebe meiner Mama und ich bekomme sie nicht. Jetzt habe ich viel dreimal geredet, jetzt muss ich dich...
Naja, das ist... alles gut, es gibt wahnsinnig viele Stellen, wo ich Fragen habe, um reinzugehen, aber es ist ja schön, wenn man mal so ein gesamtes Bild hat. Ich möchte gerade so aufgreifen, das Thema Selbstzerstörung ist dann deiner Meinung nach das Einzige, was uns übrig bleibt als Volk, um jetzt mal diesen Gesamtblick zu nehmen. Also wir sind ja so von dem Individualpsychologischen jetzt zu dem gesellschaftlichen Betrachtungsweise gegangen. Was ist dann die Konsequenz, um dieses Trauma zu lösen? Ist das dann die Selbstzerstörung oder gibt es noch einen anderen Weg?
Ja, mit Selbstzerstörung löst man ja kein Trauma, sondern man traumatisiert ja weiter. Also man, das ist ja dieses Paradoxe, nicht, dass man versucht, eine Trauma mit Trauma zu bekämpfen oder Stress mit Stress zu bekämpfen, als die Menschen dann meinen, wenn man jetzt dann sich noch mehr anstrengt, noch mehr Gewalt ausübt und so, dann wird man sozusagen die Folgen von Gewalt irgendwie beseitigen können. Also das ist zum Beispiel diese Rachedynamik und so. Also alles etwas, was Fehlentwicklungen sind. Ja? Das Einzige, wie du wirklich da rauskommst aus so einer, ich nenne es ja Traumabiografie, also wenn du fast dein ganzes Leben lang unter traumatischen Bedingungen lebst und traumatisierenden Bedingungen lebst, das Einzige ist eben, sich mit dieser Verletzung auseinanderzusetzen. Ein Trauma heißt der Wunde, Verletzung. Also wirklich diese Wunde als eine Wunde anzuerkennen, mit den damit verbundenen Erfahrungen, Gefühlen und eben da zu sehen, ja, dass man da in den Schmerz kommen. Und das ist halt letztendlich das Allheilmittel. Kann man sagen, jede Träne ist eine Perle. Jede Träne, die du weinst, die du ausweinst, die du wirklich, wo dieser Stress herausgeht, die Traumaenergie rausgeschwemmt wird, also das ist Gold wert. Ja? Aber das ist natürlich zunächst mal, was man nicht will. Man darf nicht weinen, man muss irgendwie hart sein, man muss cool sein, man muss Stärke, scheinbare Stärke zeigen, indem man keine Gefühle zeigt. Also das ist dann das, wo man dann in Kampf geht, dann geht man in den Kampfmodus, weil man will ja nicht schwach sein. Aber umgekehrt wär's hilfreich, umgekehrt ist heilsamer. Jeder, der dann sich eingesteht, ich bin schwach gewesen, ich war viel zu schwach, um dagegen anzukommen, was dann Täter mir angetan haben, vor allem meine Mutter mir angetan hat, war ich viel zu schwach als Kind, da konnte ich überhaupt nicht anders als jetzt dann mich spalten und entsprechend versuchen zu überleben. Das anzuerkennen, das gibt dir dann deine wahre Stärke, das gibt dir dann dein wahres, auch letztendlich kann man sagen, dein wahres Wesen zurück. Dann erst weißt du, wer du bist, weil sonst bist du eigentlich nur, sag ich mal so, also einer von vielen, der halt eine von vielen Überlebensstrategien huldigt und versucht, so irgendwie durchs Leben zu kommen.
Fallen ja im Moment sehr viele Ablenkungsmöglichkeiten weg durch die ganzen Maßnahmen. Also auch der ganze Kulturbereich liegt ja flach. Und ich meine, natürlich neben dem intellektuellen Wert ist es natürlich auch letztlich eine Möglichkeit, sich genau von diesem Schmerz abzulenken. Das heißt, viele Menschen spüren halt jetzt auch genau den Schmerz und sind in irgendeiner Form damit konfrontiert. Siehst du darin eine Chance?
Na, ich würde es nicht preisen sagen, ja, jetzt brauchen wir jetzt unbedingt. Klar, aber sie wird es auch so sehen, wie ich. Ne? Man hat auch gerade mit dem Shopping und Einkaufen und Reisen und auch ins Konzert gehen und sonst was, hat man natürlich auch immer so wunderbare Ablenkungsmöglichkeiten, um nicht näher sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ne? Auf der anderen Seite, ich gönne es den Leuten ja, ne? dass ich auch Möglichkeiten habe, das Leben auf die Art und Weise auch ein Stück weit zu genießen. Aber es braucht letztendlich braucht immer die Entscheidung. Deswegen wird es auch jetzt nicht, auch unter den Bedingungen nicht so sein, dass die Leute automatisch dann sich damit sich selbst beschäftigen. Das muss man schon tun oder da muss man schon ein Stück weit vielleicht auch erstmal darauf hingewiesen werden, dass da was zu tun gibt, dass es da Möglichkeiten gibt, dass es da Methoden gibt, dass es da vielleicht auch Vorbilder gibt, von denen man dann lernen kann. die einen ermutigen, Menschen, die einen da ein Stück weit an der Hand nehmen, sagen, gut, da gibt es was, guck mal, das tut, würde dir auch gut tun. Also das braucht schon also immer diese Impulse auch, damit man dann, denke ich, auf den richtigen Weg kommt und jetzt nicht wieder auch in dieser, sagen wir mal, Lockdown-Phase sich dann wieder neu überlebensstrategien basteln. Das kann man ja auch genauso machen. Es ist ja genauso möglich, dass man sich da dann vielleicht in irgendwelchen Internetwelten dann verliert und sich darin dann ablenkt, was leider ja so wieder bei den Jugendlichen da sicherlich der Fall sein, die ohnehin so viel im Internet sitzen und dann jetzt noch mehr, ja, vielleicht auch mit Spielen und sonst was dann sich darin verlieren.
Jetzt ist es ja auch so, wenn man das jetzt mal als narzisstische Wunde vielleicht auch so ein bisschen betrachtet, wenn ich jetzt jemandem sage, pass mal auf, die Mechanismen, die du da anwendest, die dienen dir dazu, um dich selbst zu erhöhen und dadurch was zu kompensieren, dann sagt derjenige ja nicht, ja geil, danke, dass du mir das sagst, das schaue ich mir jetzt mal an, sondern der wird ja dann letztlich wiederum seinen eigenen Schmerz auf dich projizieren, dich ablehnen und sagen, geh mir weg damit. Das heißt, wie kann man das denn dann schaffen, den Menschen, die da so in ihrem ja, wie soll ich sagen, in ihrem Tunnel drin sind und gar nicht merken, es sind ja unbewusste Prozesse, die da ablaufen, was sie da eigentlich gerade tun. Wie kann man denn als jemand, der selbst an den Themen gearbeitet hat und diesen bewussten Blick hat, wie kann man denn solchen Menschen Unterstützung geben, dass sie auch in diese Richtung mal nachdenken und sich vielleicht mal, ja, öffnen?
Also keinesfalls mit Etiketten. Also du bist ein Narzisst oder bist du ein Psychopath oder bist ein Schlafschaf, was man immer den Leuten so gerne dann vielleicht auch ein bisschen aus seinem Frust oder Ärger heraus dann entgegenhalten möchte. Nein, überhaupt nicht. Da macht er zu, macht jeder von uns zu. Ne? Also ich habe jetzt auch gerade so eine Korrespondentin mit einem Kollegen, das war so ganz, ganz interessant und haben uns ausgetauscht und dann plötzlich fängt er an, mich zu deuten und mir irgendwas zuzuschreiben, ja, was er meint, bei mir zu sehen, ohne dass ich ihn gefragt habe, dass er das machen soll. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, weil ich ein bisschen sauer habe ich ihm das auch kommuniziert, konnte aber nicht erkennen. Jetzt ist das so, hat sich das fast ein Stück weit hochgeschaukelt, dass so eine Anfangs-Euphorie, man ist vielleicht auf der gleichen Wellenlänge, plötzlich denke ich mir, ich mag mit dem nichts mehr zu tun haben. Der wertet mich ab und so, ohne dass ich ihn überhaupt gefragt habe, dass er was mir persönlich sagt. Also hochsensibel sind wir, oder jeder von uns ist da hochsensibel gegen sowas. Deswegen ist letztendlich, sage ich dir, das einzige Mittel auch hier die Liebe. Nur wenn der andere spürt, dass du ihn liebst, also es liebevoll ist, wie du mit ihm redest und was du ihm auch sagen möchtest und wo du ihn darauf hinwirken, dann hast dann überhaupt eine Möglichkeit, dass der sich öffnet, weil es ist ja gerade die fehlende Liebe, auch die fehlende Selbstliebe der Menschen, die sie so verzweifelt macht, die sie auch so sich anpassen lässt, die sich dann auch vielleicht, was dann als narzisstisch beschrieben wird, nicht dann irgendwie so, dass sie nach außen so eine glänzende Fassade aufbauen wollen, ich kann alles, mir kann keiner das Wasser reichen, ich weiß ja schon alles und du kannst mir alles viel erzählen, aber das weiß ich eh schon und so. Also dass dann also jemand, dahinter steht ja immer das Schamgefühl. Das ist ja, du baust ja noch so eine Außenfassade auf, du setzt ja nur solche Masken auf oder schmückst dich mit irgendwelchen Titeln und Ruhm, versuchst Ruhm zu erreichen, weil du dich eigentlich so klein fühlst innerlich und dich schämst. Ja? Also voller Scham bist, und da sind wir dann auch wieder bei der Mutterliebe, weil du dich so beschämt fühlst, dass deine Mama dich nicht liebt und dass dein Papa dich auch abgewertet hat, dass du auch einen Vater hast, der dich vielleicht dann verprügelt hat und einen Vater, der vielleicht auch gar nicht, oder Väter, die dann gar nicht da waren, denen du völlig gleichgültig bist. Also da steckt so viel Scham auch da dahinter. Und wenn du jetzt hergehst und jemand dann entsprechend vielleicht so titulierst, dann beschämst du ihn ja wieder. Und dann wird er erst recht dann sagen, was, das ist ja, du bist ein Spinner, ich glaube dir kein Wort, will er von dir nichts wissen, dann schon bist du ein wunderbarer Täter, was ich so als Täter-Opfer-Dynamik bezeichne, bist du in so einem Täter-Opfer-Dialog dann drin. Und das ist verschwendete Liebesmühlen, das ist verschwendete Zeit.
Das heißt, was kann man dann an der Stelle tun, jetzt gerade also aus unserer Sicht, wenn wir sagen, wir verstehen da bestimmte Dynamiken und möchten Menschen oder auch unserer Gesellschaft jetzt helfen, sich selbst zu heilen? Also ist die einzige Möglichkeit, dass ich mich um mich kümmere und jeder Mensch um sich. Also dass ich im Prinzip auch einfach ja darauf vertraue, dass sich das von selbst löst. Oder gibt es irgendetwas, was jeder Mensch, der sich mit seinen Themen beschäftigt, auch tun kann, um andere einzuladen, diesen Weg mitzugehen?
Ja, also hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Also wenn du nicht klar bist in dir, wie willst du anderen Menschen zur Klarheit verhelfen? Ne? Also deswegen ist diese Auseinandersetzung mit sich selber und mit sich selber in Frieden zu kommen, in Tränen zu kommen, eben seine eigenen Wunden anzuschauen, Wellen von Schmerz und Tränen aus sich herauszuweinen, das zuzulassen, seinen Körper wieder sozusagen frei zu machen von Traumagefühlen, die du übernommen hast von deinen Eltern. Also das ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit und da ist man so schnell nicht fertig. Ja. Also dass man das auf alle Fälle permanent und kontinuierlich für sich macht, daraus gewinnst du auch Erkenntnisse und dann ist dann der Punkt, du bietest deine Erkenntnisse an. Also im Sinne der, hier schaut her, ich habe was herausgefunden, vielleicht ist es für euch auch nützlich. Vielleicht ist es nützlicher als manches anderes, was euch bisher so über den Weg gelaufen ist. Oder ist zumindest auch mal ein Alternativangebot, was ich euch da geben kann. Also dieses in die Öffentlichkeit gehen mit seinen Erfahrungen. Das ist so das eine. Und das andere ist dann tatsächlich, also meine Erfahrung ist, ich kann mir vor Anfragen nicht retten. Ja, jeden Tag kriege ich ja Anfragen von Leuten, die sagen, ja, ich würde gerne, ich habe was gelesen von Ihnen, ich würde gerne mit Ihnen arbeiten. Haben Sie Zeit und haben Sie eine Warteliste und so. Also das ist ja dann automatisch so. Ja, das ist, wenn jemand etwas so glaubhaft ausstrahlt, wenn er auch was weiß, wo die anderen sagen, okay, der hat anscheinend was verstanden, wenn ich das lese, sehe ich mich sofort wieder in vielen Punkten, dann ist ja ganz klar, dass die Leute dann auch sagen, okay, das ist jemand, mit dem kann man anscheinend irgendwo weiterkommen. Und ich glaube, wenn das viele Menschen machen würden, dann hätte man ein großes Angebot an Menschen, an die man sich wenden kann. Und dadurch würde dann der Teil der Menschheit immer mehr wachsen, der in der Tat sagt, okay, irgendwas stimmt bislang nicht und das verändern wir. Und dadurch wird ja auch die Gesellschaft sich letztendlich ändern.
Also als bewusster Mensch, der sich mit seinen Themen auseinandersetzt, so in eine Vorreiterrolle zu gehen und letztlich auch damit zu zeigen, hey, schau mal, ich kümmere mich um meine Themen, ist schon ein guter Schritt.
Absolut, wie soll es anders gehen? Wie soll es denn anders gehen? Ne? Also letztendlich auch sagen wir, Kindererziehung funktioniert ja auch nur darum, dass du als Mutter oder Vater für die Kinder so ein Vorbild bist, dass du auch, das will ich auch mal. Alles soll es anders gehen. Ne?
Du hast vorher auch den Vater erwähnt. Das ist auch eine Frage, die ich heute schon von einer Kollegin bekommen habe, als ich hier gesagt habe, über was wir heute sprechen. Welche Rolle spielt denn der Vater? Also wir sprechen immer von der Mutterliebe und natürlich ist klar, die Mutter gebärt uns und wir haben da eine ganz tiefe, innige Verbindung. Aber dann gibt es ja auch den Vater, der dann auch eine Rolle spielt. Wie gewichtig siehst du dessen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes unter dem Aspekt der Dynamiken, die wir jetzt besprochen haben?
Also zum einen, die Geburt ist nicht der Anfang. Also das ist ja vorher was. Du bist in deiner Mama. Du machst die Niste dich ein. Du bist dann 9 Monate oder so dort. Du hast vielleicht sogar einen Zwilling, der mit dabei ist, oder vielleicht dann stirbt und so. Also da ist die Geburt ist schon ein wichtiges Ereignis, aber vorher passiert wahnsinnig viel zwischen dir und deiner Mama oder zwischen dir auch und anderen. Vielleicht einen Zwilling noch. Also das heißt, das ist so eine intensive Erfahrung. Und da ist immer die Frage, wann kreuzt ein Vater überhaupt auf? Zum einen kreuzt der Vater auf in dem Moment, wo sich die Mutter mit dem Vater beschäftigt. Also das Vaterbild, also das Partnerbild, das Mannbild, das die Mutter hat, das wird dir ganz zu Anfang ein Stück weit wiedergespiegelt über das, wie sich die Frau im Kontakt mit dem Mann fühlt. Also wenn der dann beispielsweise eine Partnerschaft ist, fühlt die Frau den Mann, also fühlt das Kind dann im Mutterbauch, wie sich die Mama mit dem Mann fühlt. Also da ist sozusagen der Vater, der ja schon mit repräsentiert, falls das eine Partnerschaft war und vielleicht nicht nur ein One-Night-Stand oder eine Vergewaltigung. Also da muss man sehr differenzieren, welche Art von Vater. Ist es ein Dauervater oder ist es ein Vater, der nie in Erscheinung getreten ist, aber du weißt noch immer, wer das ist. Und dann ist natürlich die Frage zum Beispiel, hat dieser Mann überhaupt Interesse daran, dass seine Frau schwanger ist und unterstützt er die, hat er Interesse an dem Kind? Ja, es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass du als Vater schon in der Schwangerschaft versuchst, Kontakt mit dem Kind aufzunehmen, indem dir Hand auf den Bauch von der Frau legst. Und dann kommt das Kind auch hin und kommuniziert mit dir. Also da gibt es schon berührende Fallberichte auch darüber, wie das gehen kann. Und die Frage ist auch dann nach der Geburt, wie ist es? Und heutzutage ist ja bei dem hohen Anzahl von Kaiserschnittgeburten, ist ja zuweilen dann so, dass man statt, dass die Mutter das Kind als erstes seine Mutter zu sehen bekommt, kommt es als erstes den Vater zu sehen, was für das Kind auch ein bisschen irritierend ist, was aber dann im Sinne dieser instinktiven Prägung oft dann dazu führt, dass das Kind dann den Papa eher, also sich eher vom Papa trösten lässt als von der Mama. Die Mama ja für eine gewisse Zeit gar nicht da war. Und wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass der Ethologie, dass das geschlüpfte Küken dem ersten hinterherläuft, der sich bewegt. Ja. Und so ähnlich ist es beim Geburtsprozess auch. Also du siehst, da gibt es eine ganze Menge von Einzelfaktoren, die man da betrachten muss, wenn man die Frage der Vaterschaft und des Kind-Vater-Verhältnisses sieht. Und dann ist natürlich auch die Frage, ist dein Vater psychisch gesunder Vater oder ist er ein traumatisierter Vater? Weil mit einem traumatisierten Vater hast du natürlich eine zweite Hypothek. Du hast dann neben der traumatisierten Mutter hast auch noch einen traumatisierten Vater dann zu verkraften. Und da kommt es auf das Verhältnis zwischen Mutter und Vater an und so weiter. Also neulich wieder so eine Frau, die mich anruft und sagt, ja, ist ganz furchtbar, ich habe einen 4-jährigen Sohn und der nach der Scheidung, jetzt will mein Mann immer, dass das Kind dort übernachtet, aber jedes Mal, wenn das Kind dort übernachtet, ist der völlig fix und fertig, weil der Vater interessiert wie ein Hund. Ja? Der hat auch keine Ahnung, wie mit Kindern umgeht, aber will halt jetzt seiner Frau eins auswischen, will ihm den Sohn nicht lassen. Und so. Also es gibt so viele im Detail ja, zu beachtenden Bedingungen, sodass man auch hier nicht von, wie ist die Vaterbeziehung, sondern im Einzelfall musst du das so anschauen. Und vor allen Dingen muss man vielleicht auch allen Vätern raten, ja, sollten die sich klar machen, kämpft nicht gegen die Mutter an. Vermeidet alles, was ihr die Mutter irgendwie schwächt und für das Kind und kämpft nicht gegen eure Partnerinnen und Frauen an und schwächt damit sie in ihrem Muttersein, sondern gebt euch damit zufrieden, dass ihr nach der Mutter möglicherweise die zweitwichtigste Person für das Kind sein könntet. Macht das vernünftig. Ja? Lasst der Mutter die erste Position, die sie hat, und begnügt euch mit der zweiten Position, aber füllt die dann so aus, dass es für das Kind eben ein weiterer guter Entwicklungsimpuls ist. Dann habt ihr einen Job gut gemacht.
Wenn wir jetzt nochmal den Blick nochmal ein bisschen in eine, so eine Metaperspektive nochmal nehmen oder in so eine gesellschaftlich weitere Perspektive, mag das ja schon relativ provokant auch wirken, wenn man sagt, naja, dass jetzt diese aktuelle Situation, in der wir uns befinden und die Entscheidungen, die getroffen werden, die jetzt hier versuchen, was zu kontrollieren, dass das alles auf dieses Mutterliebe-Thema zurückgeht. Wie entgegnest du Menschen, die so argumentieren? Also die sagen, naja, das ist ja jetzt schon irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass alles auf die Mutterliebe zurückläuft.
Ja, das ist dann klar, kann ich verstehen. Ich habe jetzt 30 Jahre gebraucht, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen. Das waren jahrelange Auseinandersetzungen, Überprüfungen von Alternativhypothesen und so. Und deswegen kann ich verstehen, dass jemand, wenn er jetzt mit dem Resultat ja, meiner jahrelangen Forschung so vielleicht auch konfrontiert ist, dass er erstmal so, weiß nicht. Und deswegen kann ich im Grunde auch nur jeden erstmal vielleicht auch einladen, auch jetzt über Zoom und meine offenen Abende und die offenen Männergruppen, wo man ja auch dabei sein kann, muss man nicht mehr was zahlen dafür, sich das mal anzuschauen, um sich da vielleicht mal ein Stück weit zu überzeugen, welchen Einfluss diese Mutterbindung hat. Und dann auch aus dem heraus eben die Schlussfolgerungen, die ich da mache, vielleicht auch nachvollziehen zu können, dass ich sage, wie im Innen, so im Außen, wie im Kleinen, so im Großen, also wie so in einem einzelnen Menschen ausschaut, so sieht es dann letztendlich, so sieht es dann auch, wenn viele auch unter ähnlichen Bedingungen entstanden sind und leben, so sieht es dann letztendlich auch in der Gesellschaft aus. Und von daher ist ja auch, damit ist ja nicht nur eine Aussage getroffen, sondern ist ja auch gleich gesagt, ist auch eine gewisse sagen wir so eine Forderung, ich weiß nicht, ein gewisses Hinweis, wie kann es besser werden. Ja? Wir müssen einfach schauen, dass letztendlich möglichst viele Frauen nur solche Frauenmütter werden, die es wollen und können. Und wenn sie es wollen und nicht können, muss man ihnen helfen, dass sie vielleicht noch im Prozess zu Mutter werden, dass sie es dann können. Ja? Weil durch Trauma wird einfach diese Fähigkeit beeinträchtigt. Und dann muss man auch Rahmenbedingungen schaffen. Ja, zum Beispiel eine Frau nicht jetzt zu zwingen, dass sie arbeiten müssen, und ihr Kind dann für ihre Fremdbetreuung zu geben, sondern dass sie wirklich in der Lage sind, ihr Muttersein auch wirklich auszufüllen. Ja. Also das, wenn man da ansetzen würde, gesellschaftlich, also jetzt zum Beispiel auch, jetzt überlegt ihr mal, was jetzt im Moment Geld ausgegeben wird für diese ganze Impferei, für die Maskeraden, für die Testerei, ja. Was das für Unsummen sind. Ja. Stell dir mal vor, man würde das investieren, dass man sagt, jetzt machen wir einen Plan, sodass das Muttersein, ja, möglich wird, besser möglich wird, dass die Frauen besser darüber letztendlich auch informiert werden, was es bedeutet, was es auch letztendlich bedeutet, einen Kinderwunsch zu haben, den man aber nicht erfüllen kann, wie du dann als Frau in dieser Angstabhängigkeitsfalle mit dem Kind drin hängen kannst und so. Also da könnte man so viel sinnvolle Aufklärung machen, könnte man so viel auch Unterstützung liefern, gesellschaftlichen Rahmen schaffen, wo man dann letztendlich, sagen wir so, die Grundlagen jetzt, hier und heute, die Grundlage für eine bessere Zukunft schaffen könnten. Und das ist nicht utopisch, weil Menschen, die das Glück haben, ja, wirklich von ihrer Mutter geliebt zu sein, ja, gewollt zu sein, geliebt zu sein, von der Mutter auch geschützt werden zu können vor Gewalt und vor Übergriffen und so, das sind Menschen, die ruhen in sich und die haben kein Interesse daran, anderen Menschen zu Schaden zu fügen. Aus denen werden keine Verbrecher. Ja, die werden andere Menschen nicht versuchen auszubeuten, auszurauben, auszusaugen, zu manipulieren, zu vergiften, was auch immer. Sondern das sind Menschen, die sind deswegen friedfertig, weil sie im Frieden mit sich selber sind. Mhm. Und da brauchst du kein Militär mehr, da brauchst du keine Ausgaben für. Ja, also das wäre für mich ja eine ganz klare, solide Grundlage für gute Gesellschaften, die traumasensibel sind, die dann auch weitere Möglichkeiten von Traumatisierungen sich überlegen, was kann alles traumatisieren, das machen wir alles nicht mehr. Und damit, ja, hätten wir ein entspanntes Dasein.
Also ist die Lösung letztlich mehr Liebe für alle?
Erstmal anfangen mit der Mutterliebe, ja. Wenn die Mutterliebe da ist, wenn sie nicht nur ein Mythos ist oder ein Ideal, wo man dann, ja, jede Mutter liebt doch ihr Kind und so, und wo man sagt, das stimmt doch gar nicht. Nein, sondern real, wie schaut es aus mit der Mutterliebe? Wenn man eine Bilanz zieht, wie sieht es mit der realen Mutterliebe weltweit aus? Wenn man da nüchtern die Bilanz zieht, sagt man, das ist eine Katastrophenbilanz, wir müssen das ändern. Wie können wir es ändern? Was wären da für Möglichkeiten? Ja, dann könnten also die ganzen Philanthropen, die so viel Geld auf und so viel Geld setzen, die können mich mal als Berater einladen, dann würde ich ihnen schon mal sagen, was man da machen könnte. Da wird man noch ein paar andere kluge Köpfe zusammensetzen, dann wird man innerhalb kurzer Zeit hätte man einen soliden Plan, wie man das umsetzt und wie man das machen will. Und da wird man wirklich was für die Menschen tun. Da werden wir wirklich Menschenfreunde. Ja. Also das wäre wirklich menschenfreundlich. Die Förderung von Mutterliebe weltweit, das wäre wahre Menschenfreunde. Freundlichkeit für mich, aus meiner Sicht.
Gibt es noch abschließend einen Tipp, den du an werdende Mütter hast oder auch Frauen, die vielleicht einen Kinderwunsch haben? Was kann man denn tun, wenn man in diesem Prozess ist, um diesen ja, wertvollen, wichtigen Prozess des Menschwerdens positiv zu gestalten von Anfang an? Ja,
genau. Guckt mal erstmal, wie sieht es damit aus? Seid ihr von eurer Mutter gewollt worden? Seid ihr geliebt worden? Seid ihr von eurer Mutter geschützt worden? Hat sie euch zum Beispiel auch von einem gewalttätigen Vater in Schutz genommen, wenn der da war und so? Also gibt es einfach das, ne? Erstmal hingucken und dann die Frage zu stellen, bin ich tatsächlich, lebe ich mich selbst? Kann ich vorbehaltlos, bedingungslos sozusagen, so wie ich bin, bin ich in Ordnung, ich mag mich, ich liebe mich, ich habe da auch keinen Schmerz dabei, wenn ich das sage. Und wenn Schmerz da ist, dann lass ihn hochkommen, ja. Damit ich dann nicht nicht mich selber unter Bedingungen noch liebe, nur wenn ich jetzt ein Kind habe, dann bin ich als Frau was wert. Nicht. Allein schon das wäre ein Hinweis auf eine mangelnde Selbstliebe. Ich brauche ein Kind, damit ich was wert bin und so. Also, dass da einfach sich selbst mal in diese Fragen zu stellen. Und wenn man dann draufkommt, so ganz im Reinen bin ich damit nicht und so ganz geklärt habe ich mein Mutterverhältnis auch noch nicht und von meiner Mama bin ich auch noch nicht abgelöst, ich bin immer noch abhängig und irgendwie nervt sie mich zwar, aber trotzdem habe ich Schuldgefühle. Dann kann man sagen, okay, du bist noch nicht erwachsen, tu was dafür, damit du als erwachsene Frau ein Kind bekommst und nicht als Kind Kinder bekommst. Aber das geht nicht gut. Da tust du dir keinen Gefallen, tust dem Kind keinen Gefallen. Also zieh nüchtern Bilanz, Wenn du merkst, such dir Unterstützung auf diesem Weg und das wird gut. Wenn du das machst, dann wird es auf alle Fälle gut.
Franz, das gefällt mir sehr gut, das am Schluss so stehen zu lassen. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für diesen interessanten Einblick in den wirklich super wertvollen Aspekt der Psychologie. Also da ist wirklich auch meine persönliche Meinung, auch aufgrund eigener Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, dass man sich da wirklich mit auseinandersetzen sollte und ganz viel Gutes für sich selbst und auch für die Menschen in seinem Umfeld tun kann. Wo kann man denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren, wenn man jetzt sagt, Mensch, das ist spannend, ich möchte mir das mal anschauen für mich?
Zum einen auf meine Internetseite gehen, dort sind auch meine Artikel und Vorträge und Bücher und alles ist da aufgelistet. Dann kann man eben auf meinen Terminkalender schauen, wann ist die nächste offene Abendgruppe, wann ist die nächste offene Männergruppe, sich daran einklinken oder halt, wenn es per Zoom ist und falls es in der Praxis ist, dann vielleicht auch in die Praxis mal kommen. Und ansonsten mache ich im Moment jetzt vor allem auch Online-Angebote weltweit. Ich habe auch offene Seminare online jetzt im Moment, also wo es relativ leicht fällt, mich kennenzulernen, die Arbeit kennenzulernen, zu sehen, wie es läuft. Und ja, und vielleicht kommt man über den Weg drauf und sagt, okay, das möchte ich mal für mich auch machen.
Ich kann es nur empfehlen. Franz, ich bedanke mich bei dir für das schöne Interview. Schick dir liebe Grüße nach Deutschland und der Link erscheint dann in den Shownotes. Ihr Lieben da draußen, ich danke euch fürs Zuschauen.